Es ist eine große Freude und eine Ehre, heute unter euch zu sein und Gottes Wort mit euch gemeinsam zu betrachten. Wir betrachten heute Psalm 13 und ich lade euch ein, in eurer Abschrift des Wortes Gottes Psalm 13 aufzuschlagen. Ich weiß, ihr seid in den Morgengottesdiensten im Moment in Römer unterwegs und abends woanders. Lasst mich jetzt ein paar Sachen über Psalm 13 sagen. Seht ihr, Psalm 13 hat wie viele Psalmen einen Titel. Und der Titel, der kursiv gedruckt ist, oder Vers 1, ist ein Teil des hebräischen Textes. Und bei Psalm 13 ist der Titel dem Vorsänger, ein Psalm Davids. So habt ihr hier eine Einleitung in Psalm 13. Das sagt uns etwas über den Psalm, nämlich, dass der Autor David ist. David, King David. Und uns wird jetzt nicht der Umstand und die Zeit, wann dieser Psalm geschrieben wurde, mitgeteilt. Aber wenn ihr Psalm 13 hört, auch während der Predigt, wenn ihr mit Davids Leben vertraut seid, gerade in den Samuel-Büchern, da gab es viele Momente in seinem Leben, wo er durch den Geist dazu getrieben wurde oder wo er auch hätte getrieben werden können zu diesem Psalm. Und ihr seht auch, das steht hier auch dem Vorsänger. Das heißt, es soll von Gottes Volk gesungen werden. Psalm 13 sagt uns nicht nur irgendetwas über irgendetwas, was David zu irgendeiner Zeit seines Lebens gefühlt hat. Er hat sich halt so gefühlt und dann hat er so gebetet. Er hat sich so gefühlt und deswegen rief er zu Gott. Sondern dieser Psalm ist für den Vorsänger. Dieser Psalm ist für euch das Volk Gottes. Das gibt euren Worten, euren Gebeten Worten. Worte. In unseren Krisen, in unseren, auch in Zeiten, wo wir vielleicht nicht wissen, wo wir, was wir beten sollen. Wo wir nicht wissen, was wir ausrufen sollen. Wir sehen im Psalm 13, das ist ja ein kurzer Psalm, hat nur 6 Verse und ist sehr schön geordnet. Verse 1 bis 2 gehen zusammen, Verse 3 bis 4 und Verse 5 bis 6. Was wir in dem Fortschreiten dieses Psalms sehen, von Vers 1 bis 6, es ist wie einen Berg zu besteigen. Einen Berg hinaufzuklettern. Und der Psalm beginnt in den Tiefen. In den Tiefen der Klage, der Verzweiflung gar. Und das sehen wir beginnend in Vers 1 und 2. Und dann sehen wir, wie es langsam aufwärts geht. Schließlich zu einem Aussichtspunkt, wo wir Zuversicht haben und Hoffnung und Vertrauen und Gewissheit. Seht ihr, Johannes Calvin hat das Psalmbuch einmal eine Anatomie der Seele genannt. Das ist eine wunderbare Aussage, denke ich. Denn das heißt, dass wir in den Psalmen jede Art von Emotionen finden, die das menschliche Herz produzieren kann. Wenn ihr etwas empfinden könnt, dann könnt ihr sicher sein, dass das auch in den Psalmen abgebildet ist. Ängste, Zweifel, Freuden, Hoffnungen, Sorgen, Unsicherheiten, Verwirrungen, ihr könnt alles benennen, es ist in den Psalmen. Und auch hier, besonders in den Versen 1 bis 2, da ist ein Ausruf, eine Frage, wie lange, o Herr? Seht ihr, Psalm 13 ist ein Geschenk von Gott an sein Volk. Wenn wir so denken, wie lange, o Herr? So, das ist alles gesagt, lesen wir jetzt Gottes heiliges, inspiriertes, unfehlbares und lebensspendendes Wort. Psalm 13. Dem Vorsänger, ein Psalm Davids. Wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Schau her und erhöre mich, o Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke, dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt, und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Das ist das Wort Gottes. Gott sei Preis. Das Wort Gottes ist wahr und es ist uns in Liebe gegeben zu unserem Besten. Und wenn du jemand bist, der davon von einer Predigtgliederung was rausziehen kannst, also haben wir jetzt Warten in Bedrängnis, Beten in Verzweiflung und Vertrauen auf Gott. Warten, Beten, Trauen, das sind die drei Zweierpäckchen im Psalm mit den jeweils zwei Versen. Warten, Beten, Trauen. Danke, Herr, für dein Wort. Bitte, Vater, ermögliche es uns, dass wir dich im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und wir bitten dich, dass du uns lehrst und uns korrigierst und uns in der Gerechtigkeit heranwachsen lässt, dass wir vollkommen sein mögen für jedes gute Werk. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. So, die erste Überschrift, Warten in Qual oder in Schwierigkeiten. Wir haben hier in den Versen, wie lange, oh Herr, wie lange, viermal kommt das in diesen zwei Versen vor. Spurgeon hat Psalm 13 als den Heulpsalm betrachtet, also wie ein Wolf heult oder wie ein qualvoller Ausruf. Vers 1. Wie lange, oh Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Wenn ihr das hört, dieses Heulen, dieses Ausrufen, dann möchte ich euch fragen, warst du jemals an so einem Punkt? Andererseits, ich weiß, das muss sein, denn in einem Raum, der so groß ist wie uns, wie unserer, bin ich nicht im Zweifel, dass viele von uns da waren und dass sie solches erlebt haben. Und vielleicht sind manche genau heute an so einem Punkt, wo unser Gebet, wie lange, oh Herr, uns nur als Ruf entgeht. Wo wir bitten um seine Gnade, wo wir um Erleichterung bitten und flehen und dass wir erkennen mögen, dass er sich um uns sorgt. Darum flehen wir. Viele von uns waren bestimmt an diesem Punkt und ich denke, viele sind es jetzt auch. Der Psalmist fragt, wie lange, oh Herr, wie lange ist der Ausruf eines, der mit Enttäuschung und Versagen zu tun hatte und Krankheit und Traurigkeit und wie wir unseren Weg durch Psalm 13 gehen, sehen wir dieses Leid, diese Bedrängnis und dass das auch mehrere Aspekte hat, mindestens drei in den ersten zwei Versen. Der erste Aspekt, geistlich. Wie lange will Gott mich vergessen? Wie lange wird er sein Angesicht von mir verbergen? Und das zweite dann, das interne oder persönliche, wo es um sein Herzen geht. Und das dritte, da ist es dann ein Umstandsaspekt. In Davids Fall waren das Feinde. So sehen wir wir denken zuerst über das Geistliche nach, mit Bedrängnis bezüglich Gottes. Wie lange, oh Herr, wirst du mich ganz vergessen? Vergessen heißt hier nicht, dass Gott nicht mehr an ihn denkt, sondern er beschreibt Gott hier als einen, der nicht antwortet, der anscheinend nicht im Gebet antwortet. Es geht hier nicht um Erinnerung. Es geht nicht so, dass jetzt Gott eine Amnesie hätte, sondern wenn wir in der Bibel lesen, Gott erinnert sich seines Volkes oder Gedachte seines Volkes, dann heißt das, dass er handelt gemäß seiner Verheißungen. Und wenn wir lesen, zum Beispiel Gottes Volk, das dann versagt und von Gott vergessen wurde, dann kommt er nicht zu ihrer Hilfe. Und dann sieht es so aus, als hätte Gott sie verworfen. Gott erscheint dann still. Und David sagt in Vers 1 eben, für wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen oder für immer vergessen? Das bedeutet, wird sich das jemals ändern, wird hier gefragt. Vers 1 stellt wirklich die Frage, wie lange wirst du mich vergessen? Und David sagt dann, wie lange wirst du dein Angesicht von mir verbergen? Wie lange willst du dein Angesicht von mir verbergen? Denk darüber nach, was das heißt, dein Angesicht verbergen. Es sieht aus, als würde sich das beziehen auf Gottes Verbergen seines Angesichts. Diese Segnung von Aaron in 4. Mose 6. Muss ich kurz aufschlagen. Er ist ein bisschen schnell. 4. Mose 6, Abvers 22, wo es dann heißt, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Das heißt, Gottes Angesicht zu sehen, heißt, dass Gott ihnen wohlwollend ist und sie segnet. Und David scheint hier in dem Psalm diese Dinge nicht mehr zu erleben. Und deswegen ruft er aus, wie lange willst du dein Angesicht von mir verbergen? Anders ausgedrückt, wie lange willst du dein Wohlgefallen von mir verbergen? Dein Wohlwollen. Wie lange, o Herr? Warst du schon mal an so einem Punkt? Bist du jetzt vielleicht an diesem Punkt? Zweitens aber sehen wir die Dimension von Davids Bedrängnis, die innerlich ist. Vers 3. Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen Tag für Tag? Da ist so viel Bedrängnis da. Vers 2 und 3 beziehen sich auf viele erfolglose Versuche, diese Sache selber in Ordnung zu bringen, einen Weg rauszufinden, diese Situation zu klären, in Ordnung zu bringen. Er hat es nicht geschafft. Er hat mit seinen eigenen Fehlern sich immer wieder beschäftigt und gerungen, aber er kann sich keinen Weg aus dieser Not herausdenken. Und dann das Zweite in Vers 3. Gott scheint David nicht zu antworten und David versucht, sich selber einen Weg rauszudenken und deswegen hat David eine Sorge in seinem Herzen und zwar den ganzen Tag, Kummer in seinem Herzen den ganzen Tag oder täglich oder die ganze Zeit. Plan für Plan und Versuch für Versuch versagen. Und David hat alle Zeit Kummer. Und so ruft er zu Gott, wie lange, o Herr? Aber die dritte Dimension von Davids Bedrängnis ist auch äußerliche Umstände. In Davids Fall waren das verschiedene Leute. Feinde. Vers 3. Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Und uns wird nicht nahegelegt, wer das jetzt sein kann, auf wen David sich hier bezieht. Der Kontext bezieht sich, es könnte ein Verrat sein. Es könnte ein Aufruhr sein. Es könnte irgendein Machtränkespiel sein, es könnte sich vielleicht sogar auf Saul beziehen, es könnte auf Davids Sohn Absalom sich beziehen, dieser Aufstand, den er geleitet hat, der zum Bürgerkrieg führte. Aber selbst wenn du keine Leute in deinem Leben hast, die jetzt Feinde sind, denke ich doch, dass wir alle auf diese Not uns irgendwie einen Reim machen können, nämlich schwierige Umstände. Wir oder auch schwierige Menschen um uns zu haben. Das kennen wir zumindest. Wenn du keine verschwiegenen Leute kennst, dann bist du wahrscheinlich eine schwierige Person. Denk mal darüber nach, okay? David ruft aus, wie lange, o Herr? Das ist der Ruf von jemandem, der sich von Gott verlassen fühlt, zumindest zu einer gewissen Weile, bis zu einem gewissen Punkt. Und einer, der seine Klage vor Gott bringt, dass Gott fern wirkt. Die Gebete fühlen sich an, als würden sie von der Decke zurückprallen. Und so ruft David, Gott, wird das für immer so bleiben? Wird sich das jemals ändern? Wird das jemals besser werden wieder? Werden diese chronischen Schmerzen jemals aufhören? Wird der Rücken jemals aufhören zu schmerzen? Wird diese nächste Behandlung für den Krebs vielleicht etwas wirksamer sein? Wird es jemals wieder Frieden in meiner Familie geben? Versöhnung in meiner Ehe? Mit meinen Geschwistern? Mit den Beziehungen mit meinen Kindern? Werden die Schwierigkeiten in meiner Arbeit, wird es jemals besser werden? Wird es immer so giftig sein, vergiftet sein? Seht, wie lange, o Herr, ist der Ruf einer Seele, die mit Schmerzen und Enttäuschung und Krankheit und Trauer zu tun haben und mehr davon erdulden müssen, als sie jemals meinen tragen zu können. Und das ist der Punkt, wo David in Versen 2 und 3 ist. Aber wir haben Psalm 13, weil es heißt, dass er nicht dort bleibt. Also, dass er da war und so sich gefühlt hat. Aber er hat nicht aufgehört zu beten. Er hat nicht aufgehört, zu Gott zu rufen. Und unter der zweiten Überschrift werden wir nun sagen, das erste Warten in Bedrängnis und das zweite Beten in Verzweiflung. Beten in Verzweiflung. James Montgomery Boyce hat mal gesagt, über dieses Schau her und erhöre mich, oh Gott, hat David aus Disziplin oder Gewohnheit den Namen des Herrn immer angerufen in seiner Not. Er hat in Zeiten des Sieges Gott angerufen, in Zeiten der Niederlage, rufe Gott, in Zeiten der Versuchung, rufe zu Gott für Befreiung, in Zeiten der Dunkelheit und der Verzweiflung, dann rufe zu Gott, denn er ist unsere Hoffnung, selbst wenn wir das nicht spüren können. Vom Jüngsten, alle ihr Christen, vom Jüngsten bis zu den Reifsten unter uns, rufe den Herrn an im Gebet. Selbst wenn du nicht weißt, was du beten sollst, bete etwas. Ihr kennt das Gebet des Herrn. Rezitiere das. Lies Matthäus 6. Aber bete und hör nicht auf zu beten. Es mag Zeiten geben, wo deine Gebete scheinbar das Zimmer nicht verlassen, dass sie von der Decke zurückprallen. Aber bete weiter und sei ehrlich vor Gott. Sei ehrlich mit ihm. Er kann deine Ehrlichkeit ertragen. Er möchte sie ja. Nun seht Vers 4 nochmal. Schau her und erhöre mich, o Herr, mein Gott. Also Gott sagt zuerst, Gott, schau her. Also schau her, schau mich an. David sagt, Gott, bitte schau mich an, bitte betrachte mich, bitte betrachte meine Situation. Bitte sieh meine Probleme an. Aber offensichtlich muss Gott nicht genau auf etwas gucken, damit er sehen kann, denn Gott weiß doch alles bereits. Er weiß es und er versteht es völlig klar und durchdringend. Und so ist Psalm 13, David sagt hier, er fühlt sich von Gott verlassen, aber er gibt sich mit diesem Gefühl nicht zufrieden. Warum? David fühlt sich so und David weiß, das ist nicht, wie sein Gott ist. Er weiß, Gott ist kein ferner Gott. David weiß, sein Gott ist seinem Volk alle Zeit nah. David weiß, sein Gott kennt sein Volk persönlich. Und David weiß objektiv, dass es Gott unmöglich ist, nicht alles zu wissen. Er weiß alles über David, auch seine Gedanken und seine Situation. Und in gewisser Weise, auch wenn David sich ehrlicherweise von Gott vergessen fühlt, sind diese Gefühle doch nicht objektiv korrekt. Er fühlt sich so, aber der Weg, wie er sich fühlt, die Art, wie er sich fühlt, ist nicht die Realität. Gott muss nicht neu auf Davids Situation fokussiert werden. Gott ist nicht wie wir, in der Weise, dass wir abgelenkt sein können. Seht ihr, ich kann eine Geschichte, ein Gespräch mit einem meiner vier Kinder haben, ganz toll. Und dann gibt es vielleicht einen Bruch im Gespräch und dann wenden sie sich ab, gucken auf was anderes. Dann nehme ich mein Telefon. Und das nächste, was ich dann weiß, dass Alicia mich rüttelt, weil mein Kind zurückkommt und dass ich mein Telefon wieder hinlegen muss, denn ich war abgelenkt. Aber Gott ist nicht so. Gott ist nie abgelenkt in seinem Wissen über dich, in seiner Sorge um dich und in seiner Sorge für dich. Seht, was wir in Psalm 139 lesen. Du weißt, wenn ich mich niederlege und wenn ich aufstehe. Du siehst meine Gedanken von ferne. Du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Seht ihr, Gott versteht, was David fühlt und was er erlebt. Er versteht, was David meint, wenn er betet, komm näher, schau mich an. Liebe Christen, dasselbe gilt auch für dich, für euch. David ruft, antworte mir, Herr. Und wenn du in deinen Bibeltext guckst, dann siehst du, dass seht ihr, das Wort Herr hier ist wieder mit Großbuchstaben geschrieben. Das heißt, es ist wieder das Wort Jahwe an dieser Stelle. Das ist also der persönliche Bundesname von Gott. Und David benutzt das in ganzem Psalm 13, im Vers 2, Vers 4 und Vers 6. David ruft zu Jahwe und er ruft zu seinem, er sagt, mein Bundes wirkender und bundeshaltender Gott, höre mich, du bist mein Gott, ich habe niemand anderen, bitte antworte du mir. Und dann sehen wir in Vers 4, erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke. Einfach ausgedrückt sagt David hier, Gott, ich fühle mich, als würdest du mich, wenn du mich nicht hältst und ermutigst, wenn du mich nicht stärkst, dann werde ich sterben. Ich fühle mich, als hätte ich keinen Ort, wo ich hingehen kann. Und dann seht mal Vers 4 und 5 und 6 zusammen. Oder 4. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke, dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Dr. Alan Roth sagt hier dazu, Davids Erwähnung seiner Feinde in Vers 5, oder der Punkt ist, dass er ein treuer Knecht Gottes ist und der Triumph Davids Ansprache ist, wenn Gott nicht will, dass die Feinde triumphieren, dann muss er das Gebet erhören. Und David betet in seiner Verzweiflung, durch seine Verzweiflung hindurch weiter, dass er sich fühlt, als wäre er von Gott verlassen. Das ist so ein faszinierender Aspekt von Psalm 13. David ist so ehrlich über seine Gefühle. Er fühlt sich von Gott verlassen. Er ist ehrlich über diese Gefühle. Und gleichzeitig ist David logisch, vernünftig, rational über die Gründe, die er gibt, warum Gott sein Gebet erhören sollte. Seht ihr die Kombination? Die Gefühle und seines rationalen Denkens. Seht ihr die Verbindung von Verse 2 und 3, wo es besonders ums Gefühl geht, wie David sich fühlt. Und dann die Verse 3 und 4, das Denken. Er durchdenkt das, wer Gott ist. Zunächst Gefühle und dann Vernunft. Verse 2 bis 3 sind die Gefühle offengelegt. Und dann kommen die Argumente in den Versen 3 und 4. Im Psalm 13, das heißt, es zeigt uns, dass wir im Gebet beides brauchen und in Gleichgewicht halten müssen. Gefühle und Gedanken. Vor dem Thron der Gnade kommen Tränen aus deinen Augen und Argumente entspringen deinen Lippen. Betest du so? Das ist die Frage. Auf der einen Seite betest du mit Aufrichtigkeit und Transparenz. Du solltest es tun und du kannst es tun. Denn Gott kann mit deiner Ehrlichkeit umgehen. Auf der anderen Seite reflektieren deine Gebete eine wirkliche Gotteserkenntnis? Reflektieren sie die Wahrheit von Gottes Wort? Es ist eine wunderbare Art, das Gebetsleben zu vertiefen, indem man einen Psalm am Tag nimmt, ihn liest und dann Zeile für Zeile zurück zu Gott betet. Oder eine von den Gebeten des Paulus zu nehmen. Morgens. Nimm eines der Gebete von Paulus und bete es zu Gott zurück, Zeile für Zeile. Wir wollen Gott gegenüber ehrlich sein und wir müssen objektive Wahrheit beten und uns selbst an die objektive Wahrheit Gottes erinnern, wenn wir beten. So sehen wir David wartend in Bedrängnis und betend in Verzweiflung und dann das dritte auf den Herrn vertrauend. Das war jetzt Psalm 1 bis Vers 1 bis 6 ist wie das Besteigen eines Berges, wo wir dann auf einen Aussichtspunkt kommen, wo wir uns über die Umstände erheben und die Herrlichkeit Gottes sehen können, das, was er wirklich ist. So am Anfang des Psalms in Vers 2, wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Aber dann sehen wir in Vers 5 oder Vers 6, ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Das Wort Gnade, das hebräische Wort Chesed, ist sehr wichtig in der Bibel. Ich kann ihm hier gar nicht Genüge tun. Es ist ein Bundeswort. Es bezieht sich auf Gottes unveränderliche Treue, auch in den Versprechen an sein Volk. Es geht um diese beständige Liebe und seine Treue, dieses bundesschließenden und bundeshaltenden Gottes, der immer treu ist gegenüber seinem Volk. Nicht, weil sie treu sind, sondern weil er treu ist. Nicht, weil sie es wert sind, sondern weil er es wert. Nicht, weil sie perfekt sind, sondern er vollkommen ist. Seht ihr, Chesed ist die beständige Bundesliebe Gottes, die uns niemals loslässt, die Gottes Volk nicht loslässt, die dich nicht loslässt. Aber Chesed versichert uns, dass Gott all sein Volk nach Hause bringen wird. Seht nochmal Vers 6. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Die hebräische Grammatik zeigt, ich habe vertraut und werde weiterhin vertrauen. David ruht und hält sich fest an den Verheißungen Gottes. Und die Verheißungen, die nicht versagen werden, weil wegen Gottes Charakter. Seht ihr, manchmal ist das deine einzige Hoffnung. Dinge sind um dich herum komplett schwierig. Du fühlst dich du fühlst dich von Gott verlassen. Sicherlich verbirgt Gott sein Gesicht. Er hat dich vergessen. Deine einzige Hoffnung ist manchmal einfach nur das, was Gott über sich selber gesagt hat. Und Gott hat gesagt, was er tun wird in seinem Wort. Was uns zeigt, wie wichtig es ist, dass wir eine gute Ahnung haben von der Lehre Gottes. Ein gutes Verständnis der Lehre Gottes ist so wichtig für das christliche Leben. David kannte seinen Gott. Wie ist es mit dir? Kennst du deinen Gott? Kennst du seinen Charakter? Kennst du seine Eigenschaften? Kennst du seine Verheißungen, die du in seinem Wort findest? Kennst du deinen Gott? Einerseits braucht es die ganze Bibel, um uns zu zeigen, wer Gott ist. Aber eine gute Zusammenfassung dessen, was die Bibel über Gott sagt, ist etwas, was ihr vielleicht auch in der Donnerstagabend-Betrachtung des kleinen Katechismus gesehen habt, wo es über was geht, im kleinen Westminster-Katechismus, Frage Nummer 4. Was ist Gott? Die Antwort ist, Gott ist Geist, unendlich, ewig und unveränderbar in seinem Sein, in Weisheit, Kraft, Heiligkeit, Gerechtigkeit, Güte und Wahrheit. Gott ist unendlich, ewig und unveränderbar in allem, was folgt in dieser Liste. Er ist unendlich ewig und unveränderbar in seiner Weisheit. Er ist unendlich ewig und unveränderbar in seiner Kraft, in seiner Heiligkeit. Egal wie deine Umstände sind, dein Gott ist unendlich ewig und unveränderbar in seiner Gerechtigkeit. Er ist unendlich ewig und unveränderbar immer in seiner Güte und in seiner Wahrheit. Seht ihr, das ist ein großer Gott. Er ist ewig, unendlich und unveränderbar in seinem Sein. Ein Gott, der groß genug ist, um all deine Schwierigkeiten zu meistern und deine Feinde und deine Nöte und deine Sünde. Und so renne zu ihm, vertraue auf ihn, wende dich immer wieder zu ihm um in Buße, rufe nach der Gnade, die Christus für dich erkauft hat mit seinem Leben, Sterben und seiner Auferstehung. Rufe zu ihm im Gebet und sei versichert, dass er allezeit die Gebete seines Volkes hört. Seht ihr, in einer Welt, die von Sünde gebrandmarkt und ist und voller schwieriger Leute und Umstände ist, da gibt es keine andere Quelle der Zuversicht wie unser unendlicher, ewiger und unveränderlicher Gott. Ein alttestamentlicher Gelehrter hat es so gesagt, der Psalmist vertraut sich dieser Bundesliebe an und wendet seine Aufmerksamkeit nicht auf die Qualität seines Glaubens, sondern auf das Objekt seines Glaubens. Und das ist die Quelle seiner Freude. Und ich hoffe, dass dir das nicht entgeht. Die Lektion von Psalm 13 ist nicht, okay, wenn du dich von Gott vergessen fühlst, dann musst du irgendwie einen besseren Glauben bekommen. Das ist nicht der Punkt hier. Der Punkt hier ist, dass unser Glaube, wie stark er sei oder wie schwach er sei, egal wie robust oder wie zerbrechlich er ist, er muss im richtigen Objekt liegen, an den richtigen, in Jahwe, in unseren bundesschließenden und bundeshaltenden Gott. Seht ihr Psalm 13, Psalm David fragt, wie lange wirst du mich ganz vergessen? Lass mich dich fragen, lieber Christ, wie weißt du, dass dein Gott dich niemals vergessen wird? Denk drüber nach. Du kannst es wissen, wie? Für uns, auch in unserem Platz der Erlösungsgeschichte, wir wissen, dass die zweite Person der Dreieinigkeit Fleisch angenommen hat und unter uns gelebt hat. Er hat ein vollkommenes Leben gelebt, das wir alle nicht leben konnten. Er hat sein Leben für uns gelebt. Und er starb am Kreuz als unser Sühnopfer, um für unsere Sünden vollständig zu bezahlen. Und er erhob sich vom Grab am dritten Tag morgens und zeigte damit, alles ist wahr. Und dass wir wissen, da ist eine wirkliche Auferstehungskraft, die auch uns auferweckt hat von unserem geistlichen Tod zu neuem Leben in Christus. Und dass uns nun neue Herzen gegeben wurden, eine neue Geburt, dass wir eine neue Schöpfung geworden sind, dass wir nun Auferstehungskraft in uns haben, um in der Neuheit des Lebens zu wandeln. Und Christus ist in all diesem zu finden. Und vergisst nicht, was er sagt in Johannes 10, Verse 28 und 29, wo es um dich und mich geht. Ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Seht ihr, Christus kann dich niemals vergessen. Er kann dich nicht vergessen. Er wird niemanden erlauben, dich aus seiner Hand zu reißen. Du wirst nie aus seiner Hand rutschen. Er kann dich nicht vergessen. Und der Punkt hier ist, dass unser Glaube, egal wie stark oder schwach er ist, muss er in der richtigen Person liegen, in Christus. Er ist der Retter, den wir brauchen. Er vergisst uns nie oder verlässt uns nie. Er lässt uns nie aus seiner Hand. Wie Sinclair Ferguson es mal gesagt hat, selbst der schwachste Christ hat immer noch denselben starken Christus. Und so höre noch mal hin, wie Psalm 13 endet. Ich aber vertraue auf deine Gnade, mein Herz soll's frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Und so hör noch mal auf Vers 6. Davids Umstände, seine Feinde, die sind immer noch gleich. David fühlt immer noch eine Weise, er fühlt sich von Gott verlassen. Er fühlt sich vergessen von Gott. Aber David sagt, ich werde dem Herrn zusingen. Ich werde den Herrn preisen, weil er mir wohlgetan hat. Oder anders ausgedrückt. Es ist immer noch, die Dinge sind immer noch so hart und erscheinen immer noch so unmöglich. Aber David ist sicher, dass er einmal ein Lied zu singen hat, wenn er auf all das zurückblickt, was Gott für ihn getan hat. Also lieber Christ, wie ist es mit dir? Was wirst du tun, wenn du dich selbst fragend findest, wie lange wirst du mich vergessen, ganz vergessen? Weißt du, was du tun solltest? Du solltest das tun, was du jetzt tust. Du solltest dem Volk Gottes beitreten, ihnen Gesellschaft leisten, Sonntag für Sonntag, gestärkt werden, ernährt werden durch Gottes Wort, durch Gottes Geist, unter Gottes Volk. Du solltest die Gnadenmittel gebrauchen, immer und immer wieder, Sonntag für Sonntag. Die tägliche und wöchentliche Lesung, Betrachtung und die Predigt des Wort Gottes, der Gesang und auch das Wort Gottes, das treu verkündet wird, das sollte dich an Gottes Liebe für dich in Christus erinnern. Und so lasst mich noch eine Bibelstelle nehmen. Römer Kapitel 8. Was sollen wir nun sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will Anklage gegen die Auserwählten Gottes erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die kostbaren Verheißungen, die wir haben dürfen. Dass, wie auch immer wir uns fühlen, wie auch immer unsere Umstände sind, dass wir wissen, dass du, Vater, uns nicht vergessen kannst oder wirst. Du kannst es nicht, du wirst es nicht. Du hältst uns in deiner Hand. Wir sind dein Volk. Und du verheißt, alle von uns nach Hause zu bringen. Wir danken dir dafür, Vater, und bitten dich, dass du das in unser Herz einprägst. In Jesu Namen. Amen.